Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees und bei so viel Stau ist es natürlich schön, wenn wir mit ein paar Büchern aushelfen können. Heute mit Miami Punk, dem neuen Roman von Juan Escuse. Und zu Beginn mit der traurigen Pflicht, das Buch Düsternbrook anzukündigen. Als Tatortkommissar Klaus Borowski zieht der Schauspieler Axel Milberg immer wieder durch die Kieler Straßen und er macht dabei eine beeindruckend gute Figur. Seit er 2002 zunächst in einer Folge der Stahlnetzreihe auftauchte und im November 2003 wechselte ins Tatort-Ensemble der ARD. Über seine Heimatstadt hat der 1956 geborene Milberg nun einen autobiografischen Roman geschrieben. Düsternbrook heißt das bei Piper erschienene Buch, benannt nach dem Nobelviertel, in dem Axel Milberg seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Er habe nie ein privates Buch schreiben wollen, berichtete Milberg jüngst den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Büchermarktrezensent Samuel Harmen hat sich den ersten Roman des Schauspielers angeschaut und festgestellt, dass Milberg gerade in diesem Punkt am eigenen Anspruch scheitert.
Nach der Lektüre von Axel Milbergs Düsternbrook weiß der Leser so einiges. Der Platzwart vom Tennisclub hieß von Moltke und mochte Weißweinschorlen. Als der kleine Axel an der Ostsee war, steckte er sich einen Stein ins Ohr. Es gab erst ein Tohuwabohu, anschließend eine OP unter Vollnarkose, dann war wieder alles heil. Die Klavierlehrerin hieß Willemsen und trank ihren Kaffee immer um Punkt 3 Uhr nachmittags. Als der nicht mehr ganz so kleine Axel irgendwo hochkletterte, piekte er sich an einem Nagel. Wieder gab es ein Tohuwabohu, wieder musste er ins Krankenhaus, wieder war die Welt anschließend heil. Der Pastor hieß Husfeld und las Nabokov. Ein Ritterkrankenhausaufenthalt ist nicht überliefert, aber eigentlich könnte das bei Piper erschienene Buch in diesem Anekdotenmodus endlos weitermachen. Allein sich zu erinnern ist keine schriftstellerische Leistung. Diese Einsicht geht Axel Milbergs Erzähler leider ab, und so verfängt sich diese autobiografische Retrospektive auf eine Kieler Kindheit und Jugend in den 60er und 70er Jahren in der solipsistischen Überzeugung, die eigene Wahrnehmung halte etwas Außerordentliches parat.
Manchmal hatten seine Eltern am Wochenende Freunde zu Besuch, dann tanzten die Paare im Wohnzimmer zur Musik von Sinatra und aßen Salzstangen und Nüsschen und tranken bunte Cocktails. Krishans Vater nahm seine Mutter in den Arm und lachte mit ihr zusammen. Sowas hatte ich bisher noch nicht gesehen. Paare, die tanzen und dabei Gläser mit grüner Flüssigkeit schwenken.
Das Debüt scheitert schlichtweg daran, die privaten Gefilde zu verlassen und die Erfahrungen einer an diesem Leben eigentlich unbeteiligten Leserschaft näher zu bringen. Lediglich eingefleischte Fans des Tatort-Kommissars dürften auf ihre Kosten kommen. Denn Milbergs Erzähler verfügt weder über jene schelmische Ironie, die es ihm erlauben würde, den Szenen über die Jahrzehnte hinweg ungeahnte Einsichten abzugewinnen, noch ist den Episoden jene vitale und magische Dringlichkeit eigen, die gelungene Kindheitserzählungen so lesenswert macht. Die verschwitzt verschmitzten Tennisrunden mit der Angehimmelten sind stilistisch so pointenarm wie die Treibjagden mit um sich ballernden Adligen, die die Därme toter Hasen ausdrücken, bevor die Erbsensuppe mit Speckstücken in Angriff genommen wird. So etwas beeindruckt den lebenshungrigen Axel natürlich. Noch nie habe er, hält er später fest, etwas so Köstliches gegessen. Aber Leser und Leserinnen, die sich mehr erwarten als Pappmaché-Memoiren, tun sich mit diesem Kieler Allerlei auf fast 300 Seiten recht schnell, recht schwer. Lediglich zwei Erzählstränge durchbrechen die naive Selbstschau in Düsternbrook. In Schlaglichtern wird das zärtliche Porträt einer vereinsamten Mutter durch die Augen eines einfühlsamen Sohnes entworfen. Sie sei, notiert dieser an einer Stelle, weltfremd und auf scheue Art aggressiv.
Sie hockte auf der Rückbank, niemand war hinter dem Steuer, was seltsam aussah, und als ich den qualmenden Auspuff bemerkte, verlangsamte ich meinen Schritt. Der Motor lief hochtourig und dröhnte, als hätte jemand, zum Beispiel ein großer, unsichtbarer Hase, der Harvey hieß und Papas Schüssen entkommen war, den Fuß auf dem Gaspedal. Ich ging um das Auto herum. Alle Autoscheiben waren beschlagen, denn meine Mutter atmete heftig im Auto und schwitzte. Simka stand unterhalb der Motorhaube. Gerade wischte sie die Heckscheibe. Sie sah mich durch eine ovale Stelle, auf der sie mit dem Tuch immer wieder herumrieb, aber sie reagierte gar nicht auf mein Winken.
Aber die Kapitel in Düsternbrook sind kurz, ihre Aufmerksamkeitsspannen begrenzt. Gerade hat man sich auf die Mutter eingelassen, schon wendet der erzählende Sohn sich anderen Belangen zu, etwa Besuchen bei Gräfin Donner oder dem Dreiteiler seines Großvaters. Als Kontrastprogramm zu diesen offensichtlichen Nebensächlichkeiten wurde dem Buch eine separate Psychopathengeschichte beigegeben. Ein Outsider wird beschrieben, der sich darauf vorbereitet, Kieler Jungs zu kidnappen und zu missbrauchen. Der eifrige Wink zu Heinz Strunks Serienmörder Fritz Honka aus Der goldene Handschuh ist evident, der Wunsch nach einem gruseligen Spezialeffekt nebst all dieser Monotonie ebenso. Das Manöver ist zudem als eine Maßnahme gegen die adrette Alles-ist-wieder-gut-Idylle im Nachkriegsdeutschland zu verstehen, in der für vieles kein Platz vorgesehen war. Weder für Ehetragödien noch für latente Gewaltszenerien oder die NS-Vergangenheit von Papa, Opa und Gräfin Donner. Die Entführungsgeschichte stört diese flache Falschheit ebenso wie die fiebrige Fantasie des jungen Axel, der nach dem Vortrag eines Schweizer Pseudowissenschaftlers von Verschwörungstheorien und Außerirdischen fabuliert.
Aber natürlich ja, ich war überzeugt, dass dieser Gast aus der Schweiz mit den vielen weißen Zähnen da vorne recht hatte. Gibt es nicht wirklich überall Spuren um uns, die von frühen Besuchen aus dem All erzählten, die erklärten, was sonst unerklärlich wäre?
Etwas stimmt nicht, etwas darf nicht stimmen. So glatt und steif dürfen die älteren Generationen die Welt einfach nicht bügeln. Deren erinnerungspolitischer Bequemlichkeit wird eine verfinsterte Imagination entgegengesetzt. So frisst sich nach und nach ein Riss durch den bundesrepublikanischen Mief, der auch über dem Kieler Nobelviertel liegt. Ein Abgrund aus Verdrängtem, Überlagertem und Wegpoliertem tut sich auf, den Frank Witzel und Philipp Felsch vor 2 Jahren in ihrem Gesprächsband BRD Noir kongenial beschrieben haben. Mit Düsternbrook legt Axel Milberg die schematisierte Fassung davon vor. Bei Zeiten wirkt es so, als seien die Passagen zu den Aliens und zum Kidnapper pro forma integriert worden, um diesem Leichtgewicht von Roman ein wenig mehr kulturhistorischen Ballast anzuhängen. Dazu passt, dass der unorganische Erzählstrang über die Entführungen ohne wirkliche Pointe zerfasert. Nachdem ein Flirt mit seinem Schwarm Lilly gründlich misslingt, fragt der trübselig-pathetische Axel sich etwa in der Hälfte des Romans, alles war so tief und bedeutend, warum? Auch wenn er sich im Folgenden noch mit vielen weiteren Sätzen an dieser Frage abarbeitet, kommt der Erzähler einer Antwort bis zum Schluss keinen Deut näher. Zu schwach ist in diesem Roman die literarische Sprache, die weder Rhythmus noch Bilder für dieses gelebte Leben findet. Zu arglos zündelt hier jemand an seinem privaten Lagerfeuer herum, um sich seine Geschichten letztlich doch nur selbst zu erzählen.
Samuel Hamen über Axel Milberg, Düsternbrook, Pieper München, 288 Seiten, 22 Euro. Und wenn Sie nun im Folgenden die Rezension zum vielbeachteten Miami Punk von Juan Escuse hören werden, dann erinnert bereits der Anfang des Stücks von Enno Stahl an den gerade eben gesendeten Düsternbrook-Beitrag. Nach Lärm und Wälder im Jahr 2015 legt Juan Escuse nun mit dem voluminösen Opus Miami Punk einen weiteren dystopischen Roman vor. Die Handlung spielt in Miami. Es gibt keine besonders auffälligen Science-Fiction-Elemente wie Raumgleiter oder Zeitmaschinen. Aber eine andere Sache hat das Leben in der Stadt komplett verändert. Der Atlantik ist verschwunden von einem Tag auf den anderen. Erfahren Sie mehr von Enno Stahl.
Dies gleich vorweg. Juan Escuse versucht wirklich etwas in seinem durchaus monumental zu nennenden zweiten Roman Miami Punk. Etwas, das ihn abhebt vom Schreibschul-Mainstream, all diesen Well-Made-Novels, die den deutschen Buchmarkt bevölkern, all jenen autobiografisch basierten Ich-Erzählungen ohne große Originalität. Nein, Guse wagt etwas, er geht aufs Große. Aber so ganz, auch dies sei gleich vorweg gesagt, überzeugt das Ergebnis nicht. Der Roman spielt im US-amerikanischen Miami in einer nicht genauer bezeichneten näheren Zukunft. Fast alles, Alltag und technologisches Umfeld, wirkt so wie jetzt. Doch etwas hat sich verändert. Der Atlantik ist verschwunden, von einem Moment auf den anderen, ein Phänomen, das als Tatsache zu konstatieren ist, ein Grund dafür ist nicht bekannt. Anstelle des Meeres ist eine unwirtliche Gebirgswüste zurückgeblieben. Die Stadt selbst ist dadurch in ein Chaos aus überbordender Arbeitslosigkeit, Spiritualismus, Todesschwadron und machtloser Administration gestürzt. Der Roman wimmelt dabei von Anspielungen, intertextuellen Bezügen, Formspielen und experimentellen Gimmicks, etwa ganze Kapitel ohne Leerzeichen. Oder Versatzstücke aus der fiktiven Realität werden eingebracht. Oder ein Katalog der letzten Gedanken fliegender Dinge ohne Bedeutung wird zunächst ohne erkennbaren Bezug dem Erzählstrom implantiert. Bezug zu Tretjakows Biografie des Dings gewissermaßen.
Der aus dem Wohnturm geworfene, ausrangierte weiße Plastikstuhl erinnert sich daran, wie man ihr wieder und wieder sagte, nein. Nein zu, darf ich heute nach der Schule mit meinen Freunden Inlineskates fahren? Darf ich ein Hochbett mit optionaler Rutsche haben? Darf ich vom 3-Meter-Brett im Hallenbad springen? Darf ich meinen schweren Helm absetzen, wenn wir am Strand sind oder einkaufen und spazieren gehen oder auf einer Parkbank sitzen?
Damit ist wohlgemerkt tatsächlich das Leben des Plastikstuhls gemeint. Ziemlich dadaistisch also. Die Handlung bringt das nicht wirklich voran. Wobei es ohnehin eine grobe Übertreibung wäre, von Handlung oder gar einem Plot in Guses Buch zu sprechen. Es besitzt allenfalls rudimentäre Spuren davon. Lauter kleine Textbausteine und Handlungselemente konstituieren eine Art fluktuierendes Mosaik. Dies alles mit einem ersichtlichen roten Faden zu versehen, verweigert der Autor mit voller Absicht. Ja, es gibt einige Figuren, tragend würde man sie allerdings nicht nennen. Da ist die fatalistische Programmiererin Robin, deren Mutter auf die Todesspritze wartet, weil ein von ihr gebauter Roboter den Postboten zerfleischte. Und da ist ein namenloser Ich-Erzähler, ein Literaturwissenschaftler aus Wuppertal, der sich wegen eines E-Sport-Events im dahinsiechenden Miami aufhält. Auch dieser Wettbewerb, dem Schießspiel Counter-Strike 1.6 gewidmet, befasst sich mit einem sterbenden Programm. Es wird das letzte Ereignis dieser Art sein. Wohin man sieht, Morbidität. Robins Geliebte Daria widmet sich in einem soziologischen Regierungsprogramm der Untersuchung dieser Niedergangsphänomene, insbesondere dem sogenannten Kongress. Gemeint ist damit eine unabhängig organisierte tägliche Tagungsaktivität in der teilweise verlassenen riesigen Hochhaussiedlung Rowdy Yates, die sich mit den spirituellen Auswirkungen des Ozeanverschwindens auseinandersetzt. Dort arbeitet auch, anstatt sein Informatikstudium fortzuführen, Robins Cousin Lind als eine Art Mädchen für alles. Seine Schwester Elsa ist Ringerin. Sie gehört einer der zahlreichen Ringervereinigungen Miamis an, die sich gebildet haben, weil die Stadt nach dem Rückzug des Meeres von einer Alligatorenplage in Häusern und Vorgärten befallen ist. Um deren Entsorgung kümmern sich die Ringerclubs. Fantasie also, kann man Guse gewiss nicht absprechen. Sein Buch entfaltet eine multisensuale Zukunftsdystopie. Doch zwischen seinen Figuren entwickelt sich kaum etwas. Die Erzählung besteht fast ausschließlich aus Schilderungen oder auch reinen Dialogpassagen. Es gibt nahezu keine Szenen, in denen die Protagonisten interagieren. Zudem bewegen sie sich, sehr statisch, ausschließlich in ihren alltäglichen Bereichen.
Robin sitzt an ihrem Computer, nachdenklich, leicht abgelenkt und ein bisschen gelangweilt. Patricia trägt eine dieser weißen Blusen, durch die man ihre von der Sonne gefaltete dünne Haut sehen kann, die geplatzten Adern. Sie erinnert Robin an eine alte Schullehrerin, die widerliche Zähne, aber ein großes Herz hatte. An den Handgelenken tragen die ungleichen Bürokolleginnen Schweißbänder, die Robin mal in einem Sportladen gekauft hat. An besonders heißen Tagen, wenn ihre Haare von der Hitze verschwitzt sind, scherzen sie manchmal mit Kollegen auf dem Flur, dass sie in Wahrheit nicht in der IT-Abteilung des Life-Science-Konzerns arbeiten, sondern in einem unterirdischen Sweatshop gefangen gehalten werden und dort Reizwäsche herstellen müssen. Dann reißen sie die Augenbrauen hoch und formen im Vorbeigehen mit ihren Lippen »Hilfe! Ruf die Polizei!«
Einige der Figuren bekommen spezifische Stilvarianten zugeschrieben. Die Passagen des E-Sportlers aus Wuppertal enthalten zahlreiche Abkürzungen, die Parts von Daria immer mal wieder Worte in Versalien. Ein Grund dafür lässt sich nicht ausmachen. Stil und Duktus sind ansonsten sehr cool und trendy, durchzogen von Amerikanismen, technischen Fachbegriffen, Ortskennzeichnung und Markennamen.
Daria wollte sich damals in Horatios Antiquariat nach ein paar JRPG umschauen, die nur außerhalb von Japan erschienen waren. Sie fragte ihn, ob er Bahamut Lagoon oder Radia Senki Reimeihen auf Lager habe, was das Anziehendste war, was Robin jemals einen so schönen Menschen hatte sagen hören. Als Daria ihr dann, nachdem die beiden sich bereits ein paar Mal getroffen hatten, ein Foto schickte, wie sie in einem viel zu weiten Dodgers-T-Shirt auf ihrer beigefarbenen Couch lag, mit müden Augen, einem Xbox 360-Controller in der Hand, die Beine leicht angewinkelt, ein angebrochenes Softgetränk auf dem Tisch, ihr vom Fernseher bestrahltes Gesicht, da wusste Robin, diese Frau ist heilig.
JRPG ist die Abkürzung für Japanese Role-Playing Games. Das Antiquariat verkauft in Miami Punk eben keine Bücher mehr, sondern Videospiele. Die Darstellung und Beschreibung von Computerspielen, die Reflexion über sie, besitzen in Miami Punk eine zentrale Bedeutung. Einige Rezensenten sehen darin bereits eine kanonbildende Adaption des bislang vernachlässigten Phänomens. Das mag sein. Man kann es aber auch anders sehen. Nämlich so, dass der Roman erfolgreich den Beweis führt, wie langweilig, trostlos und sinnentleert eine Welt ist, in der sich restlos alles um Software und Computerspiele dreht. Der Gedanke liegt natürlich nahe, dass Miami Punk eine Art gedrucktes Computerspiel sein soll, ein Patchwork verschiedenster Textsorten mit einer Fülle von Haupt-, Neben- und Seitenzweigen. Das ist, wenn auch spröde, sehr gekonnt gemacht. Doch das Buch hat ein Problem. Es rührt schlicht von der Wahl des Handlungsortes Miami her. Warum spielt der Roman nicht in Hamburg? Dann wären die geschilderten sozialen Konsequenzen nicht so fern und damit neutralisiert, sondern womöglich handgreiflich und realistisch. So aber drängen sich die offensichtlichen Vorbilder Guses, David Foster Wallace und William Geddes, zwingend auf. Von Geddes kennt man die seitenlangen Dialogpassagen ohne Sprechermarkierung. Noch auffälliger sind die Parallelen zu Wallaces Infinite Jest, formal und inhaltlich. Derselbe Ton ironisch-nostalgischer Grundskepsis, dieselbe Montagetechnik im Umgang mit disparaten Textbausteinen. Der Vergleich mit diesen Größen muss zu Guses Ungunsten ausfallen. Denn ganz abgesehen vom uneinholbaren künstlerischen Rang dieser beiden, ist diesen US-Autoren die von ihnen gezeichnete Wirklichkeit genuin. Sie resultiert wenigstens aus ihrer spezifischen Alltagswahrnehmung. Wallaces Street Credibility und sein Hypernaturalismus, die seinen Figuren Tiefe und Glaubwürdigkeit verleihen, sie fehlen dem Hannoveraner Guse leider. Seine dystopische amerikanische Wirklichkeit wirkt angelernt, artifiziell, sie bleibt dadurch am Ende sehr abstrakt.
Enno Stahl über Juan S. Guse, Miami Punk, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 635 Seiten, 29 Euro. Und nachdem wir uns zu Beginn der Sendung im weitesten Sinne mit dem Krimi-Genre beschäftigt haben durch die Betrachtung des autobiografischen Romans von Tatort-Schauspieler Axel Milberg, kommen wir zurück zur Sphäre des Verbrechens mit Der Dieb, einer Hörspielproduktion, die in der kommenden Nacht ab 0.05 Uhr hier im Deutschlandfunk gesendet wird. Und der Titel ist Programm, wie im nun folgenden Ausschnitt zu hören.
Ich ließ Zeige- und Mittelfinger meiner rechten Hand in seine Manteltasche gleiten, klemmte den Rand der Brieftasche zwischen die Finger und zog. Ein wohliger Schauer durchfuhr mich von den Fingerspitzen bis zur Schulter. Die Spannung in den Fingern durfte jetzt nicht nachlassen. Ich war also zurück. Zurück in Tokio. Der Stadt, aus der ich geflüchtet war, vor Wochen oder Monaten, nach dieser unglaublichen Aktion.
Nur noch ein Überfall.
Nur noch ein Überfall, hatte Ishikawa mir gesagt. Dann ließ sie ihn Kisaki gehen.
Ich bin bei dieser Firma.
Kisaki. Das war sein Boss damals. Leute von der Yakuza, du verstehst, ja?
Vielleicht ist es auch keine Firma.
Ich weiß es nicht.
Aber ich muss da raus, bevor es zu spät ist.
Das war ein Ausschnitt aus Der Dieb, jenem Mitternachtskrimi, der ab 0.05 Uhr hier im Deutschlandfunk gesendet wird. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem vom Auerochsen zum Hausrind, die Geschichte einer Zähmung, was freilich auch interessant ist für uns Literaturmenschen, haben wir doch eine gewisse Affinität zum Rind, seit bekannt ist, dass der Buchstabe A im hebräischen Aleph übersetzt Stier bedeutet und dieser erste Buchstabe unseres Alphabets aus diesem Grund ausschaut wie ein Stierkopf. Man muss ihn lediglich um 90 Grad kippen. Die Moderation hat dann in wenigen Minuten meine Kollegin Christiane Knoll und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.